Über Staatsschulden, Inflation und mögliche Kriegspläne der EU sprechen wir heute mit Benjamin Mutlak. Er ist gelernter Bankkaufmann und diplomierter Wirtschaftsinformatiker. Schönen guten Tag, Herr Mutlak.
Ja, hallo. Danke dir für die Einladung.
Weltweit steigen ja die Staatsschulden an, nicht nur in Deutschland. Zahlreiche Fachleute, die warnen inzwischen von einer Staatsschuldenkrise. Was bedeutet das denn eigentlich? Ja, für viele unserer Zuschauer ist das vielleicht auch gar nicht so richtig greifbar. Was für Folgen könnte das jetzt insgesamt haben?
Ja, kurz gesagt, für die Menschen dürfte alles teurer werden und die Eigentumsrechte werden weiter leiden. Das ist die kurze Antwort. Und die lange Antwort sollte sich sicherlich auch der Frage widmen, was ist denn eine Staatsschuldenkrise? Das bedeutet, dass das Vertrauen in die Schuldentragfähigkeit der verschiedenen Staaten fällt. In Deutschland unter anderem aufgrund des wirtschaftlichen Niedergangs beschleunigt sich das natürlich. Und das bedeutet, diejenigen, die Staatsanleihen im Bestand haben, die stoßen sie ab. Ja, das ist wie so eine heiße Kartoffel, die wird dann fallen gelassen. Und dann haben sie also deutlich mehr Verkäufer als Käufer am Markt. Die Anleihenkurse fallen und dann steigen die Zinsen. Und das wiederum führt dann dazu, dass die Staatshaushalte belastet werden und dann muss es irgendwo anders hergenommen werden. Sprich, dann versucht man vielleicht die Steuern zu erhöhen, die Menschen werden belastet, es gibt neue Steuern, die erfunden werden, vielleicht kommen höhere Erbschaftssteuern, Vermögensabgaben und. Und mit der höheren Belastung geht auch oft einher, dass halt die Staatsschulden noch weiter ausgeweitet werden. Das heißt, durch Kreditvergabe entsteht neues Geld. Die Kreditvergabe findet an die Staaten statt. Das Geld wird inflationiert und es kommt dann später zur Teuerung, was wiederum dann auch die Kaufkraft der Menschen herabsetzt und die Eigentumsrechte untergräbt. Also das ist im Grunde das, was wir sagen können. Es wird für die Menschen teurer. Die Eigentumsrechte sind in Gefahr und es wird vermutlich noch deutlich inflationärer werden. Und für mich ist auch wichtig, da zu unterscheiden zwischen Inflation und Teuerung. Also Inflation ist die Ursache für das Symptom der Teuerung. Und Inflation eben in dem Sinne von inflare aus dem Lateinischen, dass die Geldmenge steigt durch Kreditexpansion. Und dann kommt es eben dazu, dass die Preise steigen. Und das bekommen ja auch immer mehr Menschen mit, nicht nur an den Zapfsäulen, aber vor allem auch da.
Gehen wir mal in medias res und schauen uns mal konkrete Zahlen an. Die Staatsverschuldung Deutschlands nähert sich langsam 2,8 Billionen Euro. Da müsste ich jetzt erstmal selber bei mir ein bisschen nachschauen, wie viele Nullen da hinten noch dranhängen. Es ist auf jeden Fall eine Menge. Die der USA wiederum beträgt derzeit circa 39,2 Billionen Dollar. Wie konnten sich überhaupt solche Schuldenberge anhäufen? Auf der einen Seite kommen ja auch genügend Steuereinnahmen jedes Jahr rein von der Bevölkerung. Da frage ich mich, wurde hier nie etwas zurückbezahlt? Wie kann sowas sein?
Also erstmal muss man sagen, das, was Sie gerade erzählt haben, ist natürlich nur ein Bruchteil der Wahrheit. Und da ist auch schon ein gewisser Teil der Antwort enthalten in meiner Aussage. Denn das, was offiziell ausgewiesen wird, sind die expliziten Schulden. Darüber hinaus gibt es die implizite Staatsverschuldung Deutschlands. Also es ist also so, wenn der Staat so bilanzieren würde, wie er es den Unternehmen vordiktiert. Und dann liegen wir bei 19.000 Milliarden Euro, also 19,5 sogar. Ja, das ist also ein Vielfaches davon. Und wie Sie gerade gesagt haben, natürlich wird da nie etwas zurückbezahlt. Deswegen kommt es eben auch zu einer Aufschuldung letzten Endes. Also alte Schulden werden inklusive der Zinsen mit neuen Schulden bezahlt und das Ganze nimmt dann einen exponentiellen Verlauf an. Und aus meiner Sicht ist genau das, was ich vorhin schon sagte, dass eben dieses Thema Inflation und Teuerung, dass da eine begriffliche Verwirrung stattfindet, dass die Menschen das eben mitmachen. Und leider endet das dann eben zumeist irgendwann im Staatsbankrott oder in einer Hyperteuerung und damit im Bankrott der Menschen. Und dass es also nicht nur darum geht, die Nominalwertguthaben, das, was man in Euro, Dollar und Co. auf dem Konto hat, dass das eben entwertet wird, sondern dass man darüber hinaus auch einen Lastenausgleich und so weiter, solche Dinge treiben könnte. Also das ist ein Desaster und es hat vor allem damit zu tun, dass man sich nicht ehrlich macht und dass die Menschen eben nicht mitbekommen, wie hoch die tatsächlichen Schulden sind. Und leider wird das immer, immer kritischer.
Absolut, vor allem wenn wir uns mal die Rentenkassen, Krankenkassen, die Infrastruktur etc. anschauen, trotz massiver Schuldenaufnahme, ich sag mal Stichwort Sondervermögen, fehlt es ja überall an Geld. Wie ist das denn überhaupt möglich? Wo ist all das Geld hin verschwunden? Ich meine, wir hören ja immer wieder, dass neue Hilfspakete für die Ukraine und andere Länder geschürt werden, auch jetzt bei uns in Deutschland, aber das kann ja nicht alles sein. Wohin verschwindet das Geld?
Sondervermögen ist auch wieder interessant, ne? Sonderschulden müsste man sagen. Auch da schon wieder die begriffliche Verwirrung. Ist eine babylonische Sprachverwirrung, auf der Basis man dann diese Schuldentürme überhaupt errichten kann. Und Sie haben es schon fast gesagt, es liegt natürlich nicht am Geld, sondern es liegt am Allokationsmechanismus. Es wird ja immer mehr Geld den Menschen abgepresst über Steuern, aber die Leistungen werden immer schlechter. Und das liegt daran, dass wir eine Anhäufung von Fehlanreizen haben. Das heißt, die Menschen können nicht Nein sagen. Ja, alles, was der Staat anbietet, müssen sie nehmen und müssen sie ertragen. Es handelt sich um Zwangsmonopole, wenn man so will. Und bei einer Staatsquote, in Deutschland, Österreich ist das ungefähr ähnlich, von etwas über 50%, heißt das, die Menschen können zur Hälfte nicht Nein sagen. Und dieser disziplinierende Faktor fällt weg. Und ich mache da ein großes Bildungsproblem aus, weil dann eben oft gesagt wird, ja, der Staat spart dieses oder jenes kaputt. Nein, das ist vollkommen falsch. Der Staat kann sich nicht kaputt sparen, sondern er kann im Grunde, oder das, was er macht, er hat ein Allokationsproblem. Ja? Und das, was die Menschen fordern, was sie mitmachen, ist, dass der Staat immer aktiver wird, dass der Staatsanteil immer weiter ausgebaut wird. Und das ist eben dieser schädliche Allokationsmechanismus, den ich gerade beschrieben habe. Was meine ich damit? Also man kann unterscheiden zwischen marktwirtschaftlicher Kooperation durch Freiwilligkeit und planwirtschaftlich durch Zuteilung. Und so war das in der DDR. Deswegen ist die DDR gescheitert. Und Planwirtschaft heißt in dem Sinne, dass planwirtschaftlichen Zuteilern die Informationen fehlen. Warum ist das so? Weil sie eben keine Preise haben und nur Kosten anhäufen. Und es haftet auch niemand. Auch das ist ein Fehlanreiz. Und wenn wir jetzt einen Unternehmer nehmen, der macht das natürlich komplett anders. Der hat Inputfaktoren, Produktionsfaktoren, Kosten, die er hat. Und die muss er dann umlegen und versuchen, am Markt einen höheren Preis zu erzielen. Er macht das auf Basis von ablehnbaren Angeboten. Das heißt, die Menschen könnten sagen, wenn es nicht meinen Bedürfnissen entspricht und zu teuer ist, dann lasse ich das, dann lasse ich es bleiben. So ist es beim Staat eben nicht. Beim Staat sind es keine ablehnbaren Angebote. Und das führt dann dazu, nach dem Motto friss oder stirb, dass die Menschen es annehmen müssen, dass die Preise explodieren und dass die Qualität den Bach runtergeht. Und man kann es so ein bisschen umschreiben mit der Tragik der Allmende. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist. Sie nehmen also eine Wiese im Gemeinwesen, die gehört allen im Kollektivismus, und dann schickt jeder auf Teufel komm raus seine Schafe, Rinder und so weiter auf diese Wiese. Innerhalb kürzester Zeit ist jeder Grashalm abgefrühstückt. Und die Wiese ist überwirtschaftet. Und dann haben Sie auf der anderen Seite eine Wiese im privaten Eigentum. Und da achtet man sehr genau, dass man die Viecher, um es mal ein bisschen plakativ zu auf den Punkt zu bringen, nur dann drauf schickt, wenn auch genug da ist. Und man holt sie dann wieder rein. Das heißt, die wird nicht überbewirtschaftet. Und genauso ist das hier mit allen Dingen, die durch staatliche Hände und staatliche Zuteiler gehen. Es fehlen die Informationen und es findet eine Überbewirtschaftung und Ausbeutung der Menschen statt. Und das ist leider etwas, was die Menschen in der Breite nicht erkannt haben, weil es im staatlichen Bildungsapparat natürlich auch nicht gelehrt wird. Und da müssen wir ran. Und deswegen bin ich dankbar, dass ich das hier so ausführen darf. Und eigentlich wäre diese Frage schon eine komplette Sendung.
Das denke ich auch, ja. Und Sie haben es ja gerade eben schon angesprochen, Herr Mudlak. Wir spüren es tagtäglich aktuell immer noch an den Zapfsäulen, zum Beispiel hohe Ölpreise und auch steigende Staatsschulden lassen die Inflation hochschnellen. Also es geht ans Eingemachte. Experten sagen, dass diese den Politikern gar nicht so ungelegen kommen, ja. Wie profitieren denn Staaten von der Inflation und welche Auswirkungen hat diese jetzt auf Menschen wie uns alle?
Ja, im Grunde ist es so, dass die natürliche Tendenz des Staates Inflation ist. Ja, und man sollte vielleicht auch mal in die Begrifflichkeit gehen, was ist denn Politik eigentlich? Und ich bemühe da gern den Doktorvater Ludwig Erhards, dem ersten Wirtschaftsminister Deutschlands, Franz Oppenheimer. Und er beschrieb Politik als die Bewirtschaftung des Menschen mit den politischen Mitteln des Zwangs und der Täuschung. Ja, da landen wir auch wieder bei den Begrifflichkeiten, die wir schon gerade besprochen hatten. Und Oppenheimer unterschied im Übrigen auch zwischen dem politischen Mittel der Kooperation und dem unternehmerischen. Das politische Mittel ist eben der Zwang, der unter Gewalt an Drohung durchgesetzt wird, und das andere ist die Freiwilligkeit. Ja, da haben wir das, was wir gerade schon beschrieben haben, unternehmerische Tätigkeit, Marktwirtschaft und planwirtschaftlich auf der anderen Seite. Und dann ist wichtig zu klären, wer ist denn der Staat, die Nation und so weiter. Im Grunde sind das Geisterbegriffe. Ja, man tut also so, als wenn das irgendwie ein Wesen wäre, was in irgendeiner Art und Weise existieren würde. Ludwig von Mises sprach da von der Hypostasierung. Es wird also einem geistigen Denkkonzept eine Wesenheit zugeschrieben. Das ist aber nicht richtig, denn der Staat wird ja von irgendwelchen Akteuren gelenkt. Es gibt also Leute, die davon profitieren. Und in der Gestalt kann man den Staat auch unterteilt die Menschen zwischen Steuergeber, die also mehr eingeben in den Staatsbezug Säckel, als sie rausnehmen. Er unterscheidet zwischen Steuergeber und Steuernehmer. Und diejenigen, die Steuernehmer sind, die sind also eigentlich der Staat, ja, die ihn ausbeuten und davon profitieren. Und die haben natürlich auch nicht den Anreiz, diesen Trog, an dem sie stehen und von dem sie sich ernähren, diesen kleiner zu machen. Da sind wir wieder bei den Fehlanreizen. Und sie arbeiten konsumtiv und nicht produktiv. Sie können also nur von dem leben, was andere vorher produktiv erwirtschaftet haben. Und das, was wir jetzt zunehmend feststellen, ist, dass die Produktivkräfte komplett überlastet sind. Ich habe da immer das Bild von so einem Lastenesel im Kopf, der immer mehr beladen wird. Das sind also die Steuergeber und irgendwann bricht er zusammen. Und da stehen wir langsam und leider ist eben der Anreiz überhaupt nicht da, den Esel mal zu entlasten, sondern ihm wird immer weiter und immer mehr aufgeladen. Und da sind wir wieder bei dieser Wiese, die komplett ohne Grashalm dasteht. So ist es mit dem Esel auch. Der landet jetzt auf dieser Wiese und die Zunge hängt schon raus. Und das ist etwas, was leider eine Sackgasse ist, an deren Ende wir langsam, aber sicher ankommen.
Das sind wirklich schöne und sehr interessante plakative Beispiele, die Sie da nennen. Blicken wir doch mal in unsere Nachbarländer, zum Beispiel nach Frankreich und auch nach Großbritannien. Hier hieß es ja noch vor kurzem, würden ja diese Länder vor der Staatspleite stehen. Nun sind die Nachrichten darüber verstummt. Waren das nur Gerüchte oder tut sich da was im Hintergrund, möglicherweise von Seiten der EZB? Wie schätzen Sie das ein?
Ja, ich finde das mal interessant, dass über gewisse Dinge berichtet wird oder mehr berichtet wird, über andere weniger. Nehmen wir die Bankenkrise 2007, 2008 und danach, da wurde also schon erheblich der Scheinwerfer drauf gerichtet, obwohl die Beträge viel, viel geringer waren als zu der Bankenkrise, die wir jetzt nach Covid hatten, ja, nach der Zeit des Covid-Interventionismus. Also auch da sehen wir eine unterschiedliche Berichterstattung. Und mit Frankreich ist es ähnlich. Ja. Schauen wir uns die Zahlen an, dann haben wir letztes Jahr ein Staatsdefizit von 5% gehabt. Ja, also niemand berichtet darüber, diese Zahl wird selten irgendwo postuliert, was natürlich auch dazu führen würde, wenn es zu viele Menschen wüssten, dann würde die Staatsschuldenkrise, die wir schon auf der Agenda hier heute hatten, die würde dann immer mehr in den Fokus geraten. Das möchte man natürlich nicht, also berichtet man nicht darüber. Aber es ist klar, dieser exponentielle Verlauf dieser Verschuldung, Überschuldung wird immer weiter zunehmen und das führt dazu, zu dem, was wir auch schon thematisiert haben, dass eben die Staatsanleihen immer mehr abgestoßen werden. Und was macht die EZB? Sie kauft diese Staatsanleihen, legt die auf die Aktivseite ihrer Bilanz, aktiviert sie also als Vermögenswert und schafft auf der Passivseite neues Geld, indem sie demjenigen, der diese Anleihen verkauft hat, das Geld gutschreibt. Und so entsteht immer mehr Geld, die Geldmenge wird inflationiert und es kommt dann später zur Teuerung. Das Spielchen ist natürlich irgendwann zu Ende, wenn die EZB-Bilanz auf der Aktivseite eben überfüllt ist mit schlechten Staatsschulden von Frankreich, Deutschland und Co. und anderen Euro-Ländern. Und irgendwann kommt es dann zu dieser massiven Vertrauenskrise. Denn mit jeder Aktion dieser Art steigt die Quantität des Geldes und die Qualität fällt. Ja, das ist also eine Geldverschlechterungsmaßnahme. Und die Kaufkraftverluste führen dann dazu, dass die Menschen irgendwann sagen, bis hier und nicht weiter. Und die Staatsschulden werden eben immer weiter abgestoßen. Hätten wir es mit marktwirtschaftlichen Strukturen zu tun, dann gäbe es auch keinen Lender of Last Resort, wie in diesem Fall die EZB, sondern würden die Staatsschulden ins Unermessliche fallen. Dann würden die Zinsen steigen im Gegenzug. Das heißt, dann wäre auch irgendwann der Deckel drauf, dass die Staaten sich eben nicht überschulden könnten. Aber genau dadurch, dass es da eben jemanden gibt, der aus dem Nichts per Buchungssatz Geld schöpfen kann, findet dieser disziplinierende Faktor nicht statt und so landen wir in dieser Überschuldungssituation. Das ist fatal und irgendwann wird es unkontrollierbar. Das ist zu befürchten. Wann, weiß ich nicht, aber wir kommen diesem Zeitpunkt immer näher.
Schauen wir nochmal in die Schweiz. Die steht ja jetzt für Menschen, die das von außen betrachten, mit dem Schweizer Franken ziemlich stabil da und wird ja auch derzeit heftig von der EU umworben bzw. bedrängt sozusagen. Angeblich hat Brüssel ein Auge auf die zahlreichen Vermögenswerte der Eidgenossen geworfen. Wird die Schweiz dem Druck standhalten können oder ihre Eigenständigkeit verlieren, die ja eigentlich immer sehr wichtig gewesen ist?
Ja, wir führen zwar das erste Interview, aber ich habe das schon öfter an dieser Stelle gesagt, mit Prognosen ist das immer so ein Fall für sich. Ich kann also nur mutmaßen und gewisse Szenarien darlegen und mir kommt es eben so vor, dass das deutsche Sparschwein, um wieder bei Bildern zu bleiben, da ist langsam der Boden sichtbar, es ist leer, vielleicht noch eine kleine Verschuldungsreserve und jetzt will man an das Schweizer Sparschwein. Und man könnte natürlich auch mit dieser Flintenhochzeit der großen Institute, der Credit Suisse und der UBS, könnte man die Schweiz so ein Stück weit in eine Falle gelockt haben. Das könnte sein, insofern hoffe ich aber, dass das nicht der Fall ist und das ist eigentlich der positive Ausblick, den ich bieten möchte. Ich bin also ein großer Fan dieser non-zentralistischeren und freiheitlicheren Schweizer Strukturen und ich stelle eben fest, dass es da gewaltige Gegenbewegungen gibt. Vielleicht muss es sogar so kommen, dass der Druck weiter zunimmt, denn dass die Menschen gerade in der Zentralschweiz komplett anders und auch freiheitlicher ticken, das haben wir gesehen, als die Covid-Abstimmungen waren. Die waren eben haben gegen die Regierungsmaßnahmen gestimmt und deswegen ist es auch nicht ausgeschlossen, dass es zu Sezessionsbestrebungen kommt, dass man also irgendwann sagt, das, was Bundesbern da macht, das ist ja schön und gut, aber wir machen das nicht mehr mit. Es ist klar, dass dann wahrscheinlich mit einer massiven Gewalt gedroht werden könnte, aber vielleicht könnte darüber hinaus auch dann eine unglaubliche Sezessionsbewegung, Bestrebung entstehen, die eben dann natürlich auch darüber hinaus gewisse Signalwirkungen zur Folge haben könnte. Also an der Schweiz entscheidet sich aus meiner Sicht die Zukunft Europas. Ich hoffe, dass unsere Schweizer Freunde, ich kenne natürlich auch, deswegen ist mein Bild da auch ein bisschen subjektiver Natur, ich kenne hauptsächlich freiheitliche Menschen in der Schweiz, deswegen weiß ich nicht, ob ich da jetzt so repräsentativ bin in meinen Ausführungen, vielleicht ist es auch einfach meine Hoffnung, dass eben die Schweiz sich wirklich für den Nonzentralismus entscheidet und dass Europa eben die Vielfalt lebt und nicht die Einfalt über Brüssel, dass wir also Wettbewerb dem voranstellen und nicht diesen monopolistischen Strukturen weiter folgen. Und ja, wir werden es sehen, wir werden es abwarten. Insofern auch ein kleiner Appell an die Schweizer Kräfte, die hier vielleicht zuhören, hoffentlich.
Ja, dieser Appell ist sicherlich gut und Gott sei Dank gibt es ja in der Schweiz eben da auch noch juristische Möglichkeiten, was den Volksentscheid betrifft, dass das Volk nun doch da auch noch mehr Stimme hat als in anderen Ländern. Ja. Schauen wir nochmal auf die Staatsschulden, die ja immer mehr explodieren. Experten warnen ja jetzt angesichts dieser Staatsschulden mittlerweile immer dringlicher vor der Gefahr eines Krieges zwischen Russland und der EU. Ist es wirklich realistisch, dass Regierungen ihre Länder aufgrund hoher Schulden in einen Krieg stürzen? Gibt es dafür auch historische Vorbilder?
Ja, wissen Sie, auch da wieder die Anreize. Es ist natürlich relativ einfach, einen Feind im Außen zu suchen, um von eigenen Problemen abzulenken. Ja, als es zu der Teuerung kam, nach der Zeit des Covid-Interventionismus, war auch Putin schuld. Also diese Ausreden werden sehr schnell gesucht. Ich weiß, es ist sehr, sehr attraktiv und immer gefragt, irgendwelche historischen Beispiele anzuführen, was man mit Rom vielleicht auch machen könnte. Aber man weiß auch, dass aus historischen Ereignissen der Vergangenheit, historischen Daten, keine Gewissheiten für die Zukunft abzuleiten sind. Und darüber hinaus muss man sagen, wenn ich jetzt hier irgendwelche historischen Ereignisse beurteile, da bin ich davon abhängig, sind meine Informationen richtig, die ich da habe? Also ist die Datenlage korrekt? Und natürlich meine subjektive Beurteilung spielt eine Rolle. Also ich mahne da ein wenig zur Vorsicht, lasse mich aber dennoch zu einer Aussage hinreißen, denn auch Deutschland war vor dem Zweiten Weltkrieg massiv verschuldet. Man hat also die Staatsverschuldung ausgedehnt. Man hat das auch nicht Sonderschulden genannt, sondern damals war das über die MEFO-Wechsel geschehen. Hjalmar Schacht, der damalige Präsident, Reichsbankpräsident, hat das ausgebrütet, das Ganze. Die MEFO war eine Zweckgesellschaft, die Wechsel begeben hat, die Metallurgische Forschungsgesellschaft, so hieß das, die hat Wechsel ausgegeben und die Rüstungsgüterunternehmen wurden dann mit diesen Wechseln bezahlt. Die Wechsel konnte man dann bei der Reichsbank kreditieren und bekam das Geld gutgeschrieben. Das Ganze fand halt außerhalb des Haushaltes statt und war sozusagen ein kleiner Akt der Täuschung. Und man wollte, und das war etwas, was auch sich nachvollziehen lässt, was überall geschrieben steht, man wollte sich mit kriegerischen Auseinandersetzungen, da wollte man später mit den eroberten Gebieten und so weiter, indem man das ausbeutet, indem man sich der Wertschöpfung der anderen Länder und der Rohstoffe habhaft macht, wollte man die Tilgung vornehmen. Das war also einkalkuliert. Und insofern sollte das eigentlich auch ein Stück weit aufschrecken lassen, wenn wir darüber nachdenken, was da heute stattfindet. Und auch das Stichwort Sonderschulden, diese Begriffsverwirrung, all diese Dinge sind wirklich übel. Und ich hoffe auch, dass es keine Akzeptanz gibt für eine größenwahnsinnige Auseinandersetzung mit Russland. Der Zweite Weltkrieg und auch die Niederlage Napoleons zeigen sehr deutlich, dass man sich mit Russland nicht anlegen sollte und dass wir lieber kooperieren und friedsam miteinander in Europa leben sollten. Allerdings gibt es eben auch Kräfte, die diesen Konflikt nutzen wollen, vielleicht auch um einen großen europäischen Einigungskrieg herbeizuführen. Das kann auch sein. Ja, oder man versucht eben über Kriegsnotstände die Menschen ins digitale Gefängnis zu sperren, also bestehend aus digitalem Euro, CO2-Budget, digitaler ID und so weiter. Da haben Sie ja hier schon sehr viel drüber berichtet. Also das sind Szenarien, die denkbar sind. Das sind alles Extremszenarien, aber es ist wichtig, dass man darüber spricht. Und es ist eben auch oft so, dass der Krieg ein Gesundbrunnen überschuldeter Staaten war. Das heißt, das, was ich gerade schon ausführte im Falle Hitlers, dass man eben Zugriff auf sämtliche Ressourcen der anderen Länder nimmt, aber auch des eigenen Landes und damit auch der Menschen. Und ich hoffe sehr, dass es gelingt, dagegen weiter zu opponieren, weil im Falle des Krieges könnten wir uns wahrscheinlich hier auch nicht mehr austauschen im Zuge der Notstände. Dann müsste man also oder würde man die Opposition ausschalten, man würde zensieren, man würde Enteignungen durchführen und Zwang und Gewalt gegen die eigene Bevölkerung würde eben entsprechend an der Tagesordnung sein. Und ich hoffe sehr, dass diese Mahnung und auch das, was aus der Geschichte zu erkennen ist, dass das mahnt und dass es eben diszipliniert, dass wir uns nicht in einen derartigen Konflikt ziehen lassen.
Ja, da bin ich völlig bei Ihnen, Herr Mudlak. Also die Hoffnung stirbt zuletzt, wie man so schön sagt. Und der Appell an die Vernunft ist natürlich damit jetzt auch wieder gegeben von unserer Seite aus. Blicken wir nochmal nach China. Seit Donald Trumps Besuch in Peking vor wenigen Wochen wird vom Entstehen einer neuen, ich sag mal, multipolaren Weltordnung gesprochen. Kommt es damit auch zu einer neuen Weltwirtschaftsordnung? Und wie könnte die denn überhaupt aussehen?
Also ich denke, dass es da Veränderungen gibt derzeit. Das ist offensichtlich, dass es um den Kampf um die Weltleitwährung geht, in Anführungsstrichen. Auch das ist offensichtlich. Man konnte das ja sehr schön sehen. Venezuela sich dort die Ölbestände unter den Nagel reißen, dann der Griff zum Iran. Das sind Dinge, wo man vernehmen konnte, dass China erstaunlich ruhig geblieben ist. Allerdings muss ich hier natürlich auch mal sagen, ich habe keine Geheimdienstkontakte. Also ich kann hier auch nur in gewisser Weise mutmaßen. Aber für mich drängt sich das fast so auf, als wenn man da im Vorfeld gesprochen hätte und dass man die Welt dann ein Stück weit unter sich aufteilt, dass USA auf dem amerikanischen Kontinent bleibt, also Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika und dass dann eben der Rest Asien und das Herzland an China und Russland fällt. Europa spielt da aktuell keine Rolle, ist viel zu schwach. Und insofern sollte man sich als Europäer darauf besinnen, was uns damals stark gemacht hat. Eben die Kooperation, die Vielfalt, der Wettbewerb. Aktuell würden wir da untergehen. Und insofern auch da nochmal der Verweis auf das, was wir über die Schweiz gesagt haben. Genau das wäre das Konzept, um sich hier zu emanzipieren. Wie gesagt, das ist alles ein großer Blick in die Glaskugel. Aber mir erscheint es sehr, sehr deutlich so zu sein, dass da auch am Thron des Dollars ganz erheblich gerüttelt wird. Und dass da aber deutlich mehr Gespräche stattfinden, als viele von uns das mitbekommen, das ist auch sehr wahrscheinlich. Ansonsten würden da keine Reisen und Besuche stattfinden. Und ich denke, da findet auch genug statt, was wir so nicht mitbekommen. Ich kann nur hoffen, dass eben Europa wirklich eigenständig agiert und sich da nicht irgendwo nur im Anhänger dann befindet und leider dann hinten runterfällt. Das ist der aktuelle Stand und das hat natürlich auch damit zu tun mit der Energiepolitik der Verheerenden und der Wettbewerbsschwäche hierzulande. Ich hoffe, dass da die Besinnung kommt und dass immer mehr Menschen das erkennen und sagen, bis hier und nicht weiter.
Deswegen wird es auch in Zukunft wichtig sein, dass wir hier bei Auf 1 eben genau diese Aufklärungsarbeit leisten. Auch dank Ihnen, lieber Herr Benjamin Mudlak, vielen herzlichen Dank für diese wirklich sehr interessanten Einschätzungen. Und ja, wir bleiben natürlich auch weiter an diesen Themen dran.
Ich danke Ihnen. Auf bald.